Hatte mein Vater ihr die unehelichen Kinder gebeichtet? Oder hatte sie die Information von meiner Tante und meinem Onkel? Oder hatte sich das Ganze nur ausgedacht, wie so viele Geschichten, die sie im Laufe ihres Lebens mit einer solchen Intensität erzählt hatte, dass sie nach einer Weile selbst daran glaubte, allen voran jene, dass sie aus einem Adelsgeschlecht stammte. Was wusste ich schon über das Leben meiner Eltern? Außer, dass es oft grausam war. Manchmal wundervoll. Und dass sie sich liebten.
Waltraud hatte die Ausbildung bestanden. Im Kaufhaus hatte sie sich Bestnoten verdient, in der Berufsschule hingegen wäre sie beinahe durchgefallen. Rechnen war für sie ein Albtraum und ihre Rechtschreibung ließ ebenfalls zu wünschen übrig, sagte ihr Lehrer Braun. Aber da der Mann ein guter Freund ihres Vorgesetzten, 32 war, die beiden kegelten zusammen im Bremer Kegelverein von 1890, hatte 32 ihn mit Hilfe einiger Malteser bearbeiten können, ein so talentiertes junges Ding wie Waltraud nicht das Leben mit einer 6 in Mathe zu verbauen. 32 spendierte zur Feier des Tages eine Flasche Sekt und stieß mit Frau Siegen und seiner neuen ausgebildeten Verkäuferin an, sodass Waltraud danach 1-2 Stunden angeschickert die Kundschaft bediente. Alkohol mied sie normalerweise wie die Pest, sah sie doch, wie sehr das Bier und der Korn zum Leben ihres Vaters und Bruders gehörten. Es war für Waltraud überraschend angenehm, in diesem Zustand zu arbeiten, denn sie fühlte sich nicht mehr so unsicher. Seit dem Erlebnis mit dem Polizisten im Gefängnis war es um ihr Selbstbewusstsein geschehen. Hatte sie früher eher Zorn empfunden, wenn wohlhabende Kundinnen sie von oben herab behandelten, begann sie nun fahrig zu werden, immer mit dem Bewusstsein, dass sie nichts wert war. Als die Wirkung des Sekts nachgelassen hatte, bediente Waltraud eine vornehm gekleidete, schlanke Frau um die 40, die in jedem zweiten Satz betonte, dass ihr Ehemann Zahnarzt war. Sie war mit ihm zu einem Ball im Parkhotel eingeladen und müsste dafür picobello aussehen. »Was bedeutet picobello?«, fragte Waltraud. »Du warst wohl noch nie in Italien?« »Nein«, antwortete Waltraud leise. Sie hatte noch nicht einmal von einer Reise in den Süden geträumt, die sie sich ohnehin nicht hätte leisten können. »Das hätte ich mir denken können. Wohnst du in Gröpelingen?« »Walle.« »In Walle wohnen sie alle«, lachte die Frau über ihren eigenen lahmen Scherz, den so gut wie jeder Bewohner des Stadtteils schon 1000-mal gehört hatte. »Na denn, picobello heißt perfekt. Was ist der teuerste rote Lippenstift?« »Dieser hier.« Waltraud deutete auf den teuersten, der jedoch ihrer Meinung nach bei weitem nicht der beste war. Aber die Kundin war nun mal Königin, auch und erst recht, wenn sie sich wie eine aufspielte. »Dann nehme ich den.« Waltraud gab ihn ihr, auch wenn sie sich dachte, dass diese Ziege, wie viele reiche Frauen das Wort, bitte anscheinend nicht kannte. Sie stellte ihr einen kleinen, mit falschem Gold umrandeten Spiegel auf die Vitrine, damit sie sich den Lippenstift auftragen konnte. Als sie fertig war, fragte sie Waltraud, »Und, wie sehe ich aus?« »Er steht Ihnen sehr gut«, lächelte Waltraud. Es war nicht ihre Meinung, das Rot war einfach zu dunkel für ihre blasse Haut, aber es war die Antwort, die Frau Siegen ihr beigebracht hatte, wenn man teure Dinge verkaufen oder unangenehme Kundinnen schnell wieder loswerden wollte. Oder, wie in diesem Fall, beides zugleich.
Joschi saß im Zug von Hamburg nach Düsseldorf. Erstmals hatte er mit seinem Schiff in einem deutschen Hafen angelegt und wollte seine Schwester besuchen. Immer wenn der Zug in eine Stadt ein- oder ausfuhr, Osnabrück, Dortmund, Essen, sah Joschi, dass wie wild gebaut wurde. Werbetafeln hingen in den wieder aufgebauten Bahnhöfen, Reisende trugen zum großen Teil gute Kleidung und nichts, rein gar nichts war davon zu sehen oder auch nur zu spüren, dass sie einst Juden abgeschlachtet worden waren. Die Deutschen wurden sogar von der wunderbaren Maisonne beschienen, als hätten sie diese verdient und nicht dauerhaften Sturm, Hagel und Feuerwalzen. Ob es in Wien auch so aussah? Wohl nicht. Die Österreicher waren ja fauler als die Deutschen. Nur nicht, als es darum ging, Juden zu töten. Bei jedem Fahrgast, der sich zu ihm ins Abteil setzte, fragte Joschi sich, ob er Blut an den Händen hatte. Insbesondere bei den Männern, die etwa sein Alter waren. Bei einem war er fest davon überzeugt, dass er ein Vollblut-Nazi gewesen war, sah der blonde Hühne mit Seitenscheitel doch so aus, wie Hitler sich Arier vorgestellt hatte. Fehlte nur noch, dass der Kerl eine Uniform trug statt eines grauen Anzugs. Aber auch bei älteren Herrschaften galt die Schuldvermutung. Irgendwer musste ja in den Amtsstuben die Transporte organisiert haben. Frauen waren für Yoshi potenzielle ehemalige KZ-Wärterinnen. Bei so gut wie jeder, die am Abteil vorbei zur Toilette oder zum Ausgang ging, schossen ihm die Erinnerungen an den Heldenplatz durch den Kopf. Wie die Frauen dort Hitler zugejubelt hatten, entschlossen auf seinen Befehl hin, andere Menschen in Stücke zu reißen. Zur Ablenkung las Yoshi in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die er sich am Hamburger Bahnhof gekauft hatte. Adenauer hält in Bonn eine Rede über die Bundeswehr. Herberger verliert mit der Nationalmannschaft in Stuttgart 1:3 gegen Schottland. Gründgens stellt seine Ideen für die Zukunft des deutschen Schauspielhauses in Hamburg vor. Kein einziger Jude in der Zeitung. Und Nazis durften sogar Theater leiten. Wie konnte Rosel nur in diesem Land leben?
Sie hörten »Solange wir leben« von David Saphir. Gelesen von Vera Telz, Reinhard Kunert und David Saphir. Ein Hörbuch des Argon Verlags.